ARD. Korridore. Folge 19. In der Tiefe.
Mein Name ist Zoe Reinhardt und gemeinsam mit Patrick Steuermann zeichne ich die Details unserer Recherche bezüglich des Verschwindens der Mitarbeitenden des EPP auf. Es ist der 31.12.2022, 18.34 Uhr. Patrick versucht gerade aus den angehäuften Konserven im Vorratsraum sowas wie Essen zu fabrizieren. Ich mache währenddessen mal weiter. Es ist schon fast nächstes Jahr. Ich will jetzt diesen Schlüssel finden und raus hier. Also, wir nehmen uns jetzt einmal das Tape mit der Nummer.
Ah, fuck!
Patrick!
Ah! Boah, ich bin voll erschrocken.
Da ist jemand an der Tür. Sie haben uns gefunden.
Ach Quatsch. Das kann nicht sein.
Warum bist du dir da so sicher?
Das hat meine Mutter gesagt.
Es ist trotzdem jemand an der Tür.
Das glaube ich nicht.
Ich hab's gehört und aufgezeichnet.
Okay, zeig mal. Da, nichts.
Weil sie leise sind. Sie belauschen uns.
Soll ich nachgucken?
Was? Wie?
Ich mach die Türen spaltbreit auf und gucke nach.
Nein!
Du bist doch diejenige, die nicht daran geglaubt hat, dass sie überhaupt wer ist.
Das war vorher. Es sind gruselige Agenten draußen. Wir haben sie gesehen. Irgendwer ist vor der Tür. Ich hab das gehört. Du hast das auch gehört.
Das waren wahrscheinlich einfach Ratten.
Warte. Ratten?
Wir sind in einem super alten Keller von einem leerstehenden Gebäude. Sicher leben hier Ratten.
Und das lässt dich so kalt?
Ich habe so viele Ratten gesehen neulich. Ich meine, hier kann es nicht schlimmer sein.
Riesenratten oder was? Nein, ich sag dir, da war jemand an der Tür. Nein!
Siehst du, da ist niemand.
Bist du sicher?
Guck selbst.
Okay, jetzt ist der Flur leer, aber vorhin war da jemand.
Ja, Ratten.
Ich weiß nicht, wie viel besser ich das finde. Wir müssen über das mögliche Rattenproblem sprechen.
Was willst du da besprechen?
Wir müssen Ursachenforschung betreiben und Pläne entwickeln, wie wir die Ratten wieder loswerden.
Okay, Ursache, Keller, Lösung, deal with it. Die haben uns ja bisher in Ruhe gelassen.
Okay, das ist deine Meinung. Meine Theorie ist folgende. Dass es hier im Keller Ratten gibt, da hast du recht, das liegt wahrscheinlich einfach in der Natur der Sache. In diesem Bunker aber waren keine. Hier ist nirgendwo Rattenscheiße, nichts ist angeknabbert, es riecht nicht komisch. Hier war alles gut. Jetzt sind sie hier.
Ja, sie waren aber draußen zu hören, oder?
Sie versuchen reinzukommen, nachdem dieser Bunker sie nie interessiert hat. Warum? Weil es hier nicht mehr sauber ist. Weil wir jetzt hier sind. Oder spezifischer, du.
Was soll das denn jetzt heißen?
Deine Schmutzwäsche.
Ach, come on.
Da liegt ein ganzer Berg.
Ja, aber was soll ich denn machen? Es gibt hier keine Waschmaschine. Wir haben Glück, dass es hier überhaupt Reserveklamotten gab.
Und du hast vor, einfach jeden Tag ein neues Outfit aus dem Schrank anzuziehen, bis alle durch sind?
Das machst du doch nicht anders.
Hä? Natürlich, ich wasche.
Wo?
In der Dusche.
Ist mir noch nie aufgefallen.
Ist dir nicht wenigstens aufgefallen, dass du da einen Haufen Schmutzwäsche hast und ich nicht?
Naja, keine Ahnung. Jetzt, wo du sagst, vielleicht, ja.
Und der Abwasch?
Ich habe gerade gekocht.
Und das ist toll und lieb und danke. Aber du wäschst nie ab. Man kommt kaum hinterher bei dir. Du bist außerdem ständig am Essen. Alle 10 Minuten ist da eine neue benutzte Schale in der Spüle.
Ja, ich bin im Wachstum.
Du bist 23.
Lass mich in Ruhe.
Du musst sauberer werden. Wegen dir haben wir Ratten.
Ich dusche jeden Tag.
Nimm dir das mal als Vorsatz fürs neue Jahr. Mehr Sauberkeit, weniger Ratten.
Ach, du spinnst doch.
Es ist der 31.12., 21.02 Uhr. Und wir feiern Silvester mit der folgenden Tonbandaufzeichnung. Das Tonband, mit dem wir uns heute befassen, trägt das Aktenzeichen VGP 990 50503.
Es ist der 5.5.1999 und vor mir sitzt Herr Edo Schreiner, geboren am 13.02.1999.
Es ist der 5.5.1999 und vor mir sitzt Herr Enno Schreiner, geboren am 13.02.1949, Unternehmer und ehemaliger technischer Mitarbeiter der Universität Tübingen. So, Herr Schreiner, Sie können.
Wissen Sie überhaupt, was hier direkt unter dem Gebäude ist?
Wie meinen?
Hier, unter diesem Gebäude. Das war ja alles genau hier, aber da stand hier noch nichts. 88 war das, damals. Diesen Schundbau haben Sie ja erst danach hochgezogen.
Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen.
Ich dachte, bei einem Institut wie Ihrem, da ist es wahrscheinlich Absicht, dass das ausgerechnet hier gebaut worden ist.
Ganz so früh war ich selber noch nicht dabei. Vielleicht können Sie mich erleuchten. Was ist unter unserem Gebäude?
Also, wie gesagt, es war 1988. Ich habe den Job an der Universität bekommen, weil ja niemand sonst wusste, was das sein sollte, dieses Internet. Heute meint sowieso jeder, den Dreh rauszuhaben, aber damals hatte noch niemand davon gehört. Außer halt ein paar Unis. Tübingen war eine der ersten in Deutschland, die was in der Richtung haben wollte. Vernetzte Computer halt. Praktisch zum Austausch von Daten und Erkenntnissen. Klar. Hat nur Sinn gemacht. War ein guter Gedanke. Ich habe halt gerne an sowas gebastelt. Erst in der Garage als junger Mann. Und nachdem mein Vater dann verstorben war, habe ich seinen Partykeller abgebaut und eine Werkstatt für Computerkram da rein. Hab mir schnell einen guten Ruf erarbeitet. So wurde ich dann irgendwie da bei der Uni empfohlen und dann haben die gefragt, kannst du das? Und ich natürlich, klar. War dann jeden Tag da. Ganz ungewohnt. Ich habe sonst das Haus nicht viel verlassen. Mutter und ich, mehr brauchten wir eigentlich beide nicht. Schon als Kind hatten mir andere Kinder eher Angst gemacht. Ich mag meine Ruhe. Aber ich dachte anfangs, das kann ja eine gute Sache sein, mal raus in die Welt. Vielleicht lernt man ja sogar mal eine schöne Dame kennen. Ich habe manchmal Kontaktanzeigen geschaltet, aber mich dann immer nicht getraut, die Frauen anzurufen, die sich gemeldet haben. Waren eh nicht viele. Und wer weiß, wie die dann aussehen und so. Bei allem, was passiert ist, darf man trotzdem nicht vergessen, dass die meisten an der Uni nett waren. Ich fand's erstmal schön. Hab keine Damen kennengelernt, aber ich war ja sowieso zum Arbeiten da. Mit den Studenten hatte ich wenig zu tun. Letztendlich saß ich meistens den ganzen Tag alleine in meinem Raum und hab gebastelt. Wie zu Hause. Nur zur Mittagspause, da bin ich in die Mensa gegangen. Und da waren dann alle. Das Essen war ganz schrecklich. Ich hab immer hinten in der Ecke gesessen und mir das bunte Treiben angeschaut. Es gab einen Tisch, der war immer besonders laut. Eddie war der Anführer. Er hatte immer zerrissene Jeans an und T-Shirts mit Monstern drauf. Lange, schwarze Haare, also ein richtiger Satanist. Der hat manchmal einfach seine Krachmusik angemacht. Mit so einem tragbaren Radio. Immer laut gelacht und komische Faxen gemacht. Konnte ich überhaupt nicht leiden. Zwei Kompagnons, ein ganz dünner, langer mit Brille, der immer nur Süßkram gegessen und debil gegrinst hat, und einen ganz breiten, so mit Muskeln, der immer einen Comic gelesen hat. Asterix und Obelix habe ich die genannt. Aber in Wirklichkeit hieß der dünne Klaus und der breite Björn. Habe ich erst viel später gelernt. Dann war immer ein Mädchen bei denen. Die hieß Gabi. Eddie hat ständig ihren Namen gebrüllt. Der war irgendwie gestört. Gabi war viel zu hübsch für so Satansfreaks, aber das war die Freundin von Eddie. Hat er gar nicht verdient, so ein hübsches Mädchen, habe ich immer gedacht. Ich habe denen jeden Tag zugeguckt bei ihren Albernheiten. Eddie fand sich selbst so toll, da konnte man kaum wegsehen. Und immer wenn der Klaus was gesagt hat, haben alle anderen ganz, ganz laut und lange gelacht. Die fanden den richtig witzig. Zwischen Björn und Eddie, da war irgendwie eine besondere Freundschaft. Björn hatte immer diese Comics und war so vertieft und hatte so viel Freude. Dass jemand wie Gabi bei denen war, wirkte komisch, aber die gehörte auch richtig dazu. Hat immer mit Björn über seine Comics diskutiert, Karl Bücher gebracht, Witze gemacht, bei denen Eddie am Boden lag vor Lachen. Die hatten so viel Spaß miteinander. Richtige Freunde. Vielleicht war ich ein bisschen neidisch allein in meiner Ecke. Irgendwann hat sich an der Uni rumgesprochen, was ich mache. Und ich sollte den Studenten zeigen, wie das alles funktioniert. Deshalb sind dann öfter mal Gruppen zu mir geschickt worden und ich musste dann erklären. Da bin ich ganz flatterig von geworden. Irgendwann hatte ich aber gut drauf, was ich sagen musste, und habe dann allen immer das Gleiche erklärt. Eines Tages hatte ich Eddie, Gabi, Klaus und Björn im Raum. Also nicht nur die vier, aber die ganzen anderen habe ich gar nicht richtig wahrgenommen. Ich wusste genau, wer die sind, aber ich glaube, die hatten keine Ahnung, dass es mich gibt. Die haben sich auch gar nicht dafür interessiert, was ich erzählt habe, waren laut, haben Witze gemacht. Ich musste fast schreien, damit die anderen mich hören konnten. Irgendwann hat Gabi ihren Jungs offenbar befohlen, still zu sein. Ich mochte die gerne. Sie hatte viele Fragen zu meinem Vortrag. Wenn man ihr was erklärt hat, dann musste man gar nicht so doll stottern. Die hatte so eine Art, dass man sich wohlgefühlt hat. Karl wollte auch ein paar Sachen wissen. Ich weiß es alles gar nicht mehr. Mit denen dann reden, nachdem ich die so lange nur von Weitem kannte, das war irgendwie aufregend und ein bisschen schön, aber ja, aber die waren halt, wie meine Mutter sagen würde, asoziale Elemente. Das war klar, ich mochte die nicht. Er hat mich trotzdem gefreut, dass die meine Arbeit so spannend fanden. Eine Woche später ist Eddie alleine zu meinem Raum gekommen. Hat erst ganz lange vor der Tür rumgelümmelt. Habe ich gerochen, weil der da so viel geraucht hat. Ich konnte mich die ganze Zeit gar nicht richtig konzentrieren. Er ist dann irgendwann reingekommen, immer noch mit Zigarette in der Hand. »Du bist der Computer, Heini, ne?« sagt er. Und ich sag, »Enno.« »Hallo, Enno«, sagt er. »Ich bin Eddie.« Und streckt mir die freie Hand hin, während er an der Zigarette zieht. Bläst mir den ganzen Rauch ins Gesicht beim Handschlag. »Ich bin im 5. Semester Archäologie«, sagt er dann. »Ich brauche Hilfe bei einem unorthodoxen Projekt.« Eddie wollte die Computer ausleihen. Und am liebsten auch mich. Er wollte mir nicht sagen, wofür, aber meinte, es ist ein ganz spannendes Uni-Projekt und sie wollen das nachts und heimlich machen, um ihren Professor zu überraschen. Da bin ich natürlich nicht drauf reingefallen. Universitätseigentum entwenden, ich glaube, es hackt. Ich habe dem Eddie ganz deutlich gesagt, dass ich für sowas nicht zu haben bin. Ich glaube, der war richtig sauer. Die Kippe hat er einfach auf den Boden geworfen beim Gehen. Konnte dann schön ich aufsammeln. Am nächsten Tag habe ich mich in der Mensa extra weit von der Eddie-Gang weggesetzt. Ich wollte nicht gehänselt werden oder sowas. Plötzlich setzt sich Gabi vor mich. Hab die gar nicht kommen sehen. Hallo Enno, sagt sie, als würden wir uns kennen. Und dann fängt sie an, sie hätte sich schon immer so für die Kelten interessiert. Die gab's ja hier in der Gegend. Merlin und Asterix und Obelix und so. Immer im Wald gespielt und sich vorgestellt, wie das alles voller Kelten war. Deshalb hätte sie Archäologie studiert, um mehr über Kelten zu lernen. Jetzt könnten sie eine Hausarbeit zu einem selbstgewählten regionalen Thema schreiben und da hätte sie die perfekte Idee für. Als Kind hätte sie nämlich immer bei den Kiesgruben gespielt. Das war ja früher hier. Schon lange nicht mehr benutzt, aber für Kinder ein richtiges Paradies. Bisschen gefährlich, macht es noch spannender. Dabei hat sie eine Höhle gefunden. Als Kind hat sie da nur eine große, spannende Gruselhöhle gesehen, die ganz tief runterging. Aber als erwachsene, angehende Archäologin war ihr klar, das muss irgendeine Art keltischer Tempel gewesen sein. Sie hatte Angst, dass man ihr das Projekt wegnehmen könnte. Deshalb war es ihr wichtig, schon in dieser Hausarbeit fundierte Daten zu präsentieren. Die Computer im Uni-Computerraum konnten Scans durchführen, die sie brauchte. Dabei sollte ich helfen. Spätabends wollte sie mit Eddie, Klaus und Björn die Computer und mich abholen, wenn's keiner sieht, mit einem Lieferwagen, und dann frühmorgens zurückbringen. Niemand würde es mitbekommen, nichts würde passieren. Dann schiebt sie mir noch so einen Umschlag zu. Ich guck rein. Lauter 100 Markscheine. Das könnte ich entweder als Lohn fürs Mitmachen nehmen oder als Entschädigung dafür, dass sie mir so auf die Nerven gegangen sind und als Dankeschön fürs Nicht-Verpfeifen. Der Plan war natürlich furchtbar. Ich habe trotzdem Ja gesagt. So bin ich in die Sache reingeraten. Vollkommen selbstverschuldet. Sie können sich nicht vorstellen, wie aufgeregt ich war. Ich freute mich plötzlich total drauf, mit den 4 Verrückten in diese Höhle zu steigen. Am Sonntag sollte es sein, weil da am wenigsten los war in der Uni. Ich habe der Mutti irgendwas von einem Experiment bei der Arbeit erzählt und dass ich über Nacht weg sein würde. Fand sie schade, weil wir ja sonntags immer den Tatort gucken und ihr das allein ein bisschen zu unheimlich ist. Aber gut, Arbeit ist Arbeit, da kann man nichts machen. Ich hatte tierisch Schuldgefühle, sie so anzulügen. Sowieso, ganz explosives Gemisch aus allen möglichen Gefühlen in mir drin. Was, wenn uns jemand erwischt? Nicht auszudenken, wie peinlich. Wahrscheinlich würde ich auch gefeuert werden. Dann müsste ich der Mutti beichten, dass ich gelogen habe. Ich habe die Mutti vorher noch nie angelogen. Doch, ich habe schon alles bereut, bevor es überhaupt losging. Aber als die 4 ankamen, mit lauter Musik in dem Lieferwagen, Bierdosen in der Hand und guter Laune wie immer, da wurde mir auch etwas leichter. Wenn die keine Angst hatten, dann brauchte ich vielleicht auch keine zu haben. Gabi hat mich mit Küsschen auf die Wange begrüßt. Da wurde ich ganz rot von. Eddie hat mich umarmt. Wie ein Ritterschlag, als wären wir Freunde. Björn und Klaus haben mir beide die Hand gegeben. Ich gehörte irgendwie so richtig dazu für diesen Abend. Gabi zeigte uns, welche Computer sie brauchte. Ich zog die Kabel ab, Eddie und Björn trugen alles ins Auto und Klaus dirigierte sie beim Abstellen, damit Platz für alles war. Es war wirklich viel. Gabi ließ da in Windeseile den halben Computerbestand der Uni raustragen. Aber es war viel zu spät für mich, um nochmal darüber nachzudenken. Eddie drückte mir ein Dosenbier in die Hand. Es war schon offen. Ich hasse Bier. Aber er stieß einfach mit mir an, wie beste Kumpels. Es schmeckte scheußlich, aber schon nach ein paar Schlucken war mir leichter zumute. Eddie fuhr den Wagen, obwohl er die ganze Zeit trank. Gabi saß neben ihm, die Augen auf der Fahrbahn, und hat ihm gesagt, wo er langfahren soll. Ich saß auf der Rückbank. Mir gegenüber Björn und Klaus, die mich beide neugierig anguckten. Klaus war die ganze Zeit am Essen, so rote Gummistangen. Seine Zunge war schon ganz eingefärbt davon. Björn sah aus der Nähe ein bisschen nervös aus. Klaus hat mir was von seinen Süßigkeiten angeboten, aber die sahen total eklig aus. Eddie hat seine Satanistenmusik angemacht und alle haben im Refrain mitgesungen. Beim dritten Mal konnte ich's auch. Das war wahrscheinlich das Bier. Fanden alle lustig und haben gejohlt und geklatscht. Ich hab mich richtig wohl gefühlt. Ja. Als wir ankamen, bauten die Jungs sofort lauter Lampen auf. Es war ja stockdunkel hier draußen. Hier gab's ja nicht mal Straßenlaternen. Mucksmäuschenstill war's hier. Eddie hat die Musik ausgemacht. Und man hörte nur das Gemurmel beim Aufbauen und Schritte im Kies. Dann bekamen wir alle eine Taschenlampe in die Hand gedrückt und gingen in die Höhle. Der Eingang war ein Loch hinter einem Busch. Wie Gabi das als Kind gefunden haben wollte, keine Ahnung. Eddie ließ sich als erster reinrutschen, dann die anderen. Ich zuletzt. Es war ein bisschen peinlich, weil das Loch für mich so eng war. War eben schon immer etwas runder. Mit etwas Hilfe von unten, die haben einfach an meinem Bein gezogen, ging's dann aber. Und plötzlich stand ich in einem regelrechten Gang. Man musste ganz gebückt gehen, weil das so niedrig war. Und eng war's auch. Ich hab schnell mehr Bier getrunken gegen die Klaustrophobie, sonst hätte ich direkt wieder rausgemusst. Es ging ewig lang geradeaus. Dann waren wir in so einer Art unterirdischer Halle. Eddies Lampen konnten sie nicht komplett erleuchten. Überall Winkel und Ecken, in denen die Schatten sich tummelten und wer weiß was verbargen. Ich wollte unbedingt ganz schnell wieder raus. Aber ich wusste, dass die Nacht gerade erst anfing. Wir hatten ja noch nicht einmal die Computer gebracht. Am anderen Ende der Höhle gab es einen Schacht, ein dunkles Loch, noch enger als das erste. Da sollten wir durch. Ich war schon betrunken, sonst wäre ich geblieben. Ich hätte das gar nicht gekonnt. Sogar so betrunken habe ich gezittert wie Espenlaub und hatte einen ganz trockenen Mund. Hätte am liebsten geheult, aber wie peinlich wäre das gewesen vor meinen neuen Freunden. Eddie ist wieder zuerst gegangen, dann Gabi. Björn hatte schon Schwierigkeiten, da durchzukommen. Karl nicht. Ich blieb natürlich erstmal so richtig stecken. Das war der schlimmste Moment. Umgeben von Felsen kam ich nicht nach vorne, kam nicht nach hinten, wie eingemauert im Höhlengrab. Eddie und Gabi haben mich von der anderen Seite total angefeuert. Jetzt habe ich wirklich losgeheult, aber ganz leise, damit's keiner merkt. Dann habe ich gedrückt und gepresst und den Bauch eingezogen wie noch nie und ganz langsam ging's voran. Als ich endlich aus dem Schacht rausgeplumpst war, habe ich mich sofort gefragt, wie ich jemals wieder wegkommen soll. Aber Gabi war da ganz ruhig und hat gesagt, kein Problem, das kriegen wir hin nachher. Und ich habe ihr einfach geglaubt. Sie wirkte so sicher. Es war klar, dass wir am Ziel waren. Die Säulen waren verziert, die Steine kunstvoll bearbeitet. In der Mitte der Höhle stand ein Altar aus Stein. Überall schreckliche Abbildungen. Menschen mit Geweihen, tausend Augen, Ziegen mit mehreren Köpfen, Flügel, Tentakel. Man konnte richtig Albträume kriegen da unten. Im Halbdunkel sah das alles irgendwie lebendig aus. Gabi sagte, dass am besten Eddie, Karl und Björn die Computer holen sollten und ich erst mal verschnaufen. Während die drei Jungs weg waren, sah Gabi sich alles ganz genau an. Die war total fasziniert und hat immer ganz viel mit so einem großen alten Buch verglichen, das sie dabei hatte. War dir das hier nicht unheimlich als Kind? Habe ich sie gefragt. Und sie guckt mich erst mal kurz an, als würde sie nicht verstehen, wovon ich spreche, aber lacht dann und sagt, da haben wir uns als Kinder keine Gedanken drüber gemacht. Ich hatte mehr Angst, beim Versteckenspielen gefunden zu werden, als dass hier in der Höhle irgendwas Unheimliches ist. Das war das erste Mal, dass ich ihr was nicht geglaubt habe. So mutige Kinder gibt's gar nicht. Es dauerte Stunden, bis alle Computer da waren. Eddie hatte einen tragbaren Generator dabei, an den wir die Maschinen anschlossen. Dann habe ich alles ordnungsgemäß verkabelt und wir machten sie an. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was die vier taten. Aber sie folgten offenbar einer einstudierten Choreografie. Jeder hatte seine Aufgabe. Jeder wusste, was er tun musste. Gabi legte ihr Buch auf den Altar und gab irgendwas an den Computern ein. Eddie ging an einen anderen Computer. Björn und Karl fingen an, Salz um den Altar herum auszuschütten. Sie formten einen Kreis, kam mir nicht sehr archäologisch vor. Bei all dem Treiben hatte ich keine Ahnung, was ich mit mir anfangen sollte. Da rief Gabi mich zum Altar. »Setz dich mal dahin«, sagt sie. Ich, bräsig im Kopf, müde, bisschen betrunken, setz mich halt und gucke dumm. Dann fangen die vier an, irgendwas zu singen. Ganz tief, ganz komische Wörter. Ich lausche noch wie ein Bekloppter, ob ich wieder ein Refrain erkennen kann, um mitzusingen. Denke, die freuen sich bestimmt. Hab aber nichts erkannt. Plötzlich höre ich hinter mir sowas wie ein Knirschen. Aber es ein Knirschen zu nennen, ist, als würde man sagen, Godzilla ist eine Eidechse. Tief, laut, die ganze Halle vibrierte. Ich guck mich um wie ein Blöder und sehe, schräg über mir geht die Felswand auf, reißt einfach in der Mitte auseinander und bewegt sich zu den Seiten weg wie Kontinentaldrift, nur super schnell. Davon hätte ich schon verrückt werden können, aber dann sehe ich, ganz tief drin in dem dunklen Spalt, der da plötzlich ist, am anderen Ende in der Schwärze, Augen. So reflektierend leuchtend, wie bei Katzen. Tausende. Und sie kamen auf mich zu. Ich guck mich zu den vier um, die jetzt alle an den Computern stehen und irgendwas machen. Ich weiß nicht was. Was macht ihr denn da? Schrei ich. Sie sagen nichts. Ich guck wieder hoch. Das Vieh mit den tausend Augen ist noch nicht richtig zu sehen, aber mittlerweile kann ich Umrisse um die Augen herum erkennen. Ein riesiges Chaos, die ganze Zeit in Bewegung in alle Richtungen. Aber definitiv ein Wesen. Es macht ein Geräusch, das man nicht beschreiben kann. Solche Geräusche gibt's nicht in der Natur. Das geht direkt in den Kopf, direkt ganz ins Zentrum. Ich hatte noch nie solche Angst. Ich habe geheult wie ein Kind und bin aufgesprungen und losgerannt. »Halt!« schreit Gabi. Und dann zu Björn und Karl. »Das sollte doch gar nicht gehen, ihr habt doch einen Bannkreis gezogen.« Ich bin einfach stupide weitergerannt. Die haben nicht damit gerechnet, wie flink ich bin. »Kugelblitz«, hat mein Sportlehrer früher immer gesagt. »Ich hab dir gesagt, wir müssen ihn fesseln«, ruft Eddie noch hinter mir. »Und Gabi?« Ihr habt das falsche Salz genommen oder so. Das kann gar nicht sein. Ich war in 0,nix beim Schacht und bin reingesprungen. Hab mich festgekrallt. Mir sind sofort die Fingerkuppen blutig gescheuert. Der Nagel von meinem rechten Mittelfinger ist zuerst abgebrochen. Hab gestrampelt, gezappelt, gezogen und saß dann fest wie ein Korken in diesem Schacht. Ging nach vorne nicht leichter als in die andere Richtung. Die vier konnten natürlich nicht vorbei. Ganz dumpf habe ich gehört, was in der Höhle passiert ist. Das Wesen ist immer näher gekommen. Gabi hat versucht, mit dem Wesen zu diskutieren. »Wir haben dir ein Opfer gebracht. Er ist dort in dem Schacht.
Wir rufen dich an für deine Mächte. Nimm unser Opfer, nimm nicht uns.
Computer sind zu Bruch gegangen. Irgendwann haben sie alle nur noch geschrien. Gabi am längsten. Das Wesen hat gebrüllt und gewirbelt. Und dann war es irgendwann still. Ich bin mit letzter Kraft auf der anderen Seite rausgekommen und zusammengebrochen. Am nächsten Morgen bin ich mit Fieber und Schüttelfrost in der stockdunklen großen Halle aufgewacht. Aber immerhin bin ich aufgewacht. Der Weg raus war unmenschlich schwer. Aber wenn's ums Überleben geht, dann hat man Kräfte, von denen man sonst nichts ahnt. Ich habe mich an die Straße geschleppt und das erste vorbeifahrende Auto angehalten. Ein Jäger, alles voller Gewehre. Konnte nichts sagen und muss auch tierisch gestunken haben. Er hat mich zur Polizeiwache gebracht und von da ging's ins Krankenhaus. Die haben den Lieferwagen gefunden und ein mutiges Kletterteam fand sogar die zertrümmerten Unicomputer. Von Gabi, Eddie, Björn und Klaus fehlte jede Spur. Ich war ganz lange Mordverdächtiger. Eddies Vater hatte teure Anwälte und Privatdetektive. Den Job in der Uni habe ich natürlich verloren und keiner hat mir geglaubt. Ich sollte sogar ins Gefängnis. Aber dann hat die Polizei Eddies Tagebuch gefunden und alles konnte geklärt werden. Eddie hatte alles aufgeschrieben, was die so gemacht haben. Die vier waren sowas wie eine Sekte. Sie hatten sich einen eigenen Gott ausgedacht, Nyarlathotep, und waren der Meinung, dass man den durch diese Keltenhöhle rufen kann. Da stand fürchterlicher Kram über mich drin. Sie fanden mich wertlos und deshalb ein perfektes Menschenopfer für ihren Gott. Wofür sie die Computer brauchten, klingt total wirr. Eine virtuelle Zwischenebene erschaffen als Tor zu parallelen Welten. Den Satz weiß ich noch so genau, weil ich jahrelang drüber nachgedacht habe, was der Sinn sein soll. Hab dann aufgehört. Hat keinen Sinn. Die waren verrückt. Nur das Wesen war da. Egal, wie das hieß. Es gab keinen keltischen Gott mit dem Namen Nyarlathotep. Das klingt ja schon gar nicht keltisch. Die haben sich das offensichtlich ausgedacht, aber da war ein Wesen. Ein lebendiges Chaos. Und das hat die vier gefressen. Es ist wahrscheinlich immer noch da. In den Wänden der Höhle, die unter diesem Gebäude liegt. Das wussten Sie wirklich nicht?
Nein, davon habe ich noch nie gehört.
Komisch.
Ja, finde ich tatsächlich auch. Wir archivieren das auf jeden Fall erstmal. Ja,
prima, gut.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Schreiner. Ich kann mir vorstellen, wie beschäftigt Sie sind.
Halb so wild. Meine Angestellten sind beschäftigter als ich.
Man wird ja auch nicht jünger.
Lauter berühmte Leute bei deiner Mutter. Erst Anton Baumann, jetzt Enno Schreiner.
Wer ist Enno Schreiner?
Guckst du nicht das Haifischbecken?
Was ist das?
Eine Sendung, wo Leute ihre Ideen einer Jury aus reichen Wichsern pitchen, die das dann kaufen, oder nicht?
Ach so, das? Nee, ich sehe nur immer die dummen Produkte daraus beim Supermarkt. Hightech, Fliegen, Klatschen, scharfe Lollis und sowas.
Ja, ist dumm, aber macht Spaß zu gucken. Da ist Enno Schreiner in der Jury. Tech-Milliardär.
Ja, das passt.
Ey, meinst du, wir haben hier Kabelanschluss? Ah!
Was war das?
Das ist genau wie vorhin.
Aber viel lauter, oder? Da hat jemand geweint oder so.
Ich hab dir gesagt, da war jemand im Flur.
Fuck.
Was machen wir jetzt?
Ich weiß es nicht. Ah, warte. Ich höre nichts mehr.
Vorhin war er auch sofort weg.
Er?
Es war eine Männerstimme.
Ah. Okay, ich guck mal nach.
Spinnst du?
Entspann dich. Es ist weit und breit keine Menschenseele.
Aber da war jemand.
Ja, keine Ahnung, jetzt ist da keiner mehr.
Mach jetzt wieder zu.
Ja.
Das ist eine dumme Idee. Fühlt sich an wie eine Falle.
Ich will wissen, was da draußen los ist. Nur gucken. Ich glaube einfach nicht, dass die Agenten uns gefunden haben.
Warum denn nicht?
Weil meine Mutter gesagt hat, dass sie das nicht werden.
Und deine Mutter kann hell sehen, oder was?
Weiß ich nicht.
What the fuck?
Was machen wir jetzt?
Keine Ahnung.
Soll ich aufmachen?
Spinnst du?
Was?
Die Stimme.
Da braucht jemand Hilfe.
Ich kenne die Stimme.
Ich mach auf.
Stopp! Lass das! Du bist so dumm, Patrick.
Da braucht jemand Hilfe.
Herr Altenbrink.
Martin.
Das war Korridore. Folge 19. In der Tiefe. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henriks. Mit Max Schimmelpfennig, Nisan Adekan, Ulrich Bank, Gillian Anthony, Michael Bidella, Moritz Mutzmann, Jascha Schütz. Aufnahmen Christian Grundei. Sounddesign und Mischung Thomas Güthaus. Buch und Regie Lars Henriks. Redaktionelle Mitarbeit und Dramaturgie Roman Ruthardt. Redaktion Mareike Mage. Produziert von Guter Content und Antikino Media für den SWR 2024. Gleich abonnieren, um keine Folge zu verpassen.
Thomas Eberle, oder wer auch immer, auf dem Weg nach Hause oder wohin auch immer, unzählige Welten gesehen, unzählige Male gestorben, heute wird es wieder geschehen, aber diesmal ist es eine besondere Ehre. Ich bin Tomix, der Bade. Mein Leben lang habe ich meinem keltischen Dorf gute Dienste geleistet. Also im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ins Badentum wurde ich hineingeboren und mein Vater hat definitiv die schönere Sangesstimme, keine Frage. Gut, die Götter geben nach Gutdünken und ich habe das Beste gemacht aus dem, was ich habe. War halt nicht viel. Aber hier ist eben sonst niemand ausgebildet in der Badenkunst. Also war man auf mich angewiesen. Und dann kam Mürdin, der fahrende Unhold. Es reicht nicht, dass er einen prächtigen Schnauzbart hat, wie ein majestätisches Walross. Nein, der Bastard singt wie ein Engel, kennt alle Lieder und Sagen, alle Götter und Gesänge, sogar druidische Heilzauber und Opfertradition. Sagt, er sucht nach einem rechtschaffenden Dorf, das Bedarf nach einem Baden hat. Hatten wir nicht. Ich war ja da. Ein fleißiger, tüchtiger Bade. Alteingesessen und stets bemüht. Ja, aber die anderen sahen das anders. Mit offenen Händen wurde er empfangen, der miese Schmarotzer. Und sofort waren alle ganz verliebt. Oh, sing uns doch noch mal das Lied von Abnoba. Oh, wie war noch gleich die Hymne an Kernunos? Von mir wollten sie sowas nie hören. Aber Mürdin mit dem Walrossbart und der tiefen, kräftigen Eberstimme, dem hören alle zu wie in Trance. Der erzählt Kram, den habe ich noch nie gehört. Götter, die ich gar nicht verstehe, das kriechende Chaos, wofür soll der sein? Nicht für die Ernte, nicht für das Wetter, nicht für den Wald, nicht für den Krieg. Nutzlos. Oder seine Version von Abnoba. Abnoba ist der Wald selbst. Abnoba ist keine ständig gebärende Ziege in den Sternen. Was für ein merkwürdiger Gedanke. Wir brauchen doch Götter mit Hand und Fuß, die praktische Anwendungen haben, nicht irgendwelche Sternenkonzepte mit ekelhaften Geschichten und unaussprechlichen Namen. Die Stimmung im Dorf ist anders geworden, seit Mürdin hier ist. Mich brauchen sie nicht mehr. Klar, jeder muss sich nützlich machen. Ich will mich ja gar nicht beschweren. Hätte es mir vielleicht alles ein bisschen anders gewünscht. Aber ja, so findet mein Leben einen ehrenhaften Abschluss, auf den ich stolz sein kann. Sagen alle, Pomix, sei stolz. Du bist unser Opfer an die Götter. Denk doch, wie schlecht wir dastünden, wenn wir dich nicht hätten. Niemand außer dir ist entbehrlich. Was wäre das für ein Problem, wenn wir jemanden nehmen müssten, den wir eigentlich noch brauchen? Toll, dass du da bist, Tomix. Wir waren alle noch nie so froh, dass es dich gibt. Ich weiß, wie man ein würdiges Opfer ist, habe ja schon viele gesanglich begleitet auf diesem letzten Weg. Aber die Methode, ich meine, ja gut, die anderen, die sagen, Tomix, ist doch toll, das wird spektakulär, da wird man sich noch in vielen Jahren daran erinnern. Ja, gut, in Ordnung, aber es wird halt auch richtig wehtun. Mürdin hat gesagt, die beste Methode, mich zu opfern, wäre wohl, diese beiden mächtigen Bäume mit dicken Tauen nach unten zu binden und meinen einen Arm an den einen und den anderen Arm an den anderen Baum zu binden. So wie es jetzt ja auch ist. Da ist schon ordentlich Zug drauf. Komm noch hier mein interdimensionales Diktiergerät halten. Bei Sonnenaufgang werden sie dann die Taue durchtrennen und die Bäume werden wieder nach oben schnellen. Und ich werde dabei dann halt ehrenhaft zerrissen. Eine große, ja natürlich, eine ganz große Ehre. Und der Boden, der gesprenkelt wird mit meinem Blut und meinen Eingeweiden, der ist dann den neuen Göttern geweiht, sagt Mürdin. Und der muss es wissen. Schließlich singt er so schön. Mir ist furchtbar schlecht. Oh Gott, da hinten. Das ist die Sonne. Keine Frage. Es wird hell. Oh je. Oh je. Da bist du ja. Ist es schon soweit?
Die Sonne steigt am Firmament empor. Es wird Zeit, die Baumbrüder zu befreien. Und deine Seele auch, Bruder Tomix.
Klingt toll.
Was hast du da in der Hand, Bruder Tomix?
Das ist ein Diktiergerät aus einer fremden Dimension, in der ich einen Online-Shop für Elektronik hatte und nie als Opfergabe an Bäume gebunden wurde.
Oh, Bruder Tomix, die Angst hat dir den Verstand geraubt.
Ja, so wird's sein. Sterben ist wirklich furchtbar unbequem. Aber nach dem 20. Mal wird's immer weniger spannend.
Am besten, du sprichst nicht mehr so viel.
Sicher, sicher.
Fürchte dich nicht. Gleich wird es vorbei sein.
Toll.
Relie Cthulhu vertagen je, Relie Cthulhu vertagen je, Nyarlathotep vertagen je, Nyarlathotep vertagen je.
Jetzt.
Oh nein! Go!
Das hat doch ganz gut geklappt. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Prima.
Ich bin Isabel Dornheim. Ich spiele die Figur der Marcella im Hörspiel-Podcast Arbeit nach dem gefeierten Roman von Thorsten Nagelschmidt. Arbeit handelt von 12 Stunden in der Berliner Nacht. 12 Stunden jenseits der hippen Feierszene. Es geht um die Menschen, die arbeiten, wenn andere Party machen. So wie Marcella, die auch nachts Essen mit dem Fahrrad ausliefert. Oder wie Tarek, der als Rettungssanitäter einen Krankenwagen fährt. Oder wie Anna, die in dieser Nacht in ihrem Späti überfallen wird und, und. Ihr werdet viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler wiederhören. Wie Ole Lagerpusch, Jasmin Tabatabai, Axel Prahl, Matthias Matschke, Schorsch Kamerun, Katrin Angerer und viele andere. Hört unbedingt rein. Arbeit. 8 Teile. Exklusiv in der ARD Audiothek.